Digital Heroes Talk. Dein Podcast mit geballter Digitalkompetenz an einem Ort. Heute zu Gast
Marina Sverdel, aka Elastic Girl.
Besondere Fähigkeiten.
Schnelle Auffassungsgabe. Anpassungsfähigkeit. Entschlossenheit.
Superpower.
Vermittlungskompetenz.
Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge von Digital Heroes Talk. Mein Name ist Lena Saldan und ich bin dein Host. Heute zu Gast ist bei mir Marina Sverdel. Marina ist eine langjährige Expertin im Bereich E-Commerce, Online-Marketing und digitale Transformation. Und Marina habe ich tatsächlich auf der OMR gesehen und fand den Vortrag so gut, dass ich dachte, wir müssen uns unbedingt unterhalten, und zwar im Rahmen dieses Podcasts. Hallo Marina, es freut mich, dass du dabei bist.
Hallo Lena, danke für die Einladung.
Marina, heute sprechen wir über kundenzentrierte digitale Transformation im Unternehmen, weil so wie ich dich wahrgenommen habe, hast du sehr viele Schritte da schon vorgenommen bei Metro Digital. Und genau darüber möchte ich mit dir im Detail sprechen. Aber im ersten Schritt, wie immer, sprechen wir über deine Superheldenfigur, die du dir ausgewählt hast. Und zwar, du bist die Elastigirl von den Unglaublichen. Was zeichnet dich denn aus dieser Figur?
Ja, ich sehe mich tatsächlich als Elastigirl, und ich glaube, die wichtigste Fähigkeit dieser Superhelden ist das eine sehr starke Anpassungsfähigkeit. Also das ganze Thema Adoption, wie passe ich mich an die Umfelder an und wie helfe ich anderen Menschen auch anpassungsfähiger zu werden. Auch Vermittlungskompetenz spielt da eine wichtige Rolle. Und ich glaube, auf dem Weg, digitale Themen in die Unternehmen zu integrieren, ist die Anpassungsfähigkeit extrem wichtig und schon fast lebensnotwendig.
Ja, da kann ich dir absolut zustimmen. Ich habe aber tatsächlich das so erlebt, dass man sich doch nicht zu stark anpassen soll, sonst passiert auch nichts. Und ich glaube, die Elastigirl, die ist auch eine, die zwar sich anpasst, aber dann doch ihr Ziel vor Augen hat, genauso wie du das hast, so wie ich bis jetzt wahrgenommen habe. Erzähl doch mal ganz kurz, was du jetzt aktuell machst. Also was ist genau diese Transformationstätigkeit, die du durchführst, und was sind sozusagen die Schwerpunkte dabei?
Ich sehe mich generell als eine Change-Agentin, das passt auch zu Elastigirl. Und ich bin auf dem Weg und ich sehe mich auf der Mission, digitale Kompetenzen in die Geschäftsumfelder zu integrieren, um die Geschäftsmodelle zu verändern oder kundenzentrierter zu machen, um Kundenloyalität stärker in den Vordergrund zu stellen oder gegebenenfalls Geschäftsmodelle neu zu erfinden. Und dabei leite ich bei Metro Digital eine große Initiative, um neue fortschrittliche Technologie-Stacks in den Bereich CRM und Marketing und Kundenkommunikation zu integrieren und dabei entweder neue Prozesse zu erschaffen oder bestehende zu optimieren. Wichtig dabei ist, und damit schlagen wir die Brücke zu Elastigirl, mein Ansatz ist, das geht über die Technologie hinaus. Ich habe neue Organisationsstrukturen etabliert und ich habe die Zusammenarbeit zwischen unterschiedlichen Teams gefördert und auch häufig herausgefordert, und damit auch das Engagement der Mitarbeiter in den unterschiedlichen cross-funktionalen Umfeldern.
Ja, du hast gerade sehr viele Aspekte der Transformation angesprochen, und ich bin sowieso begeistert, wie du das als One-Man oder als One-Woman-Show machst. Ja, das ist, weil das sind ja tatsächlich sehr viele Tätigkeiten, und ich weiß, wie schwierig das ist, Transformationsprozesse im Unternehmen anzustoßen und vor allem nachzuhalten, wo man auch verschiedene Stakeholder hat, von den Skeptikern bis zum denjenigen, die komplett verweigern oder die mitkommen. So ist es auf jeden Fall eine sehr schwierige Tätigkeit, und nicht nur fachlicher Art, weil fachlich ist eine Seite, dann hast du aber noch die ganzen menschlichen Prozesse, die ganzen Organisationsprozesse, die dabei eine Rolle spielen. Warum war das bei euch, diese digitale Transformation, so wichtig? Warum habt ihr überhaupt das angestoßen? Was waren die Auslöser? Was waren die Trigger?
Sehr häufig starten solche Initiativen und Projekte, das weiß ich auch aus dem Netzwerk, aus dem technologischen Antrieb heraus. Ich selber bin seit ganz vielen Jahren eine starke Verfechterin und der Kundenzentrierung und habe sehr oft darauf hingewiesen und auch aufgezeigt, datengetrieben, wo bestimmte Lücken aus Kundenperspektive in bestimmten Prozessen dazu führen, dass wir auch einige Unternehmensergebnisse oder auch digitale Ziele nicht erreichen. Und weil ich wahrscheinlich sehr oft darüber gesprochen habe, habe ich die Aufgabe bekommen, jetzt können wir Dinge verändern, jetzt können wir Dinge anschieben. Aber wie gesagt, zunächst einmal technologiegetrieben. Und dann bin ich hingegangen und habe mit meinen Teams mir das angeschaut und habe das Ganze gedreht aus der Kundenperspektive mit der Fragestellung, was versuchen wir gerade zu lösen? Interessieren diese Themen den Kunden tatsächlich? Was sind die wichtigsten Ziele, die der Kunde im Laufe seines oder ihres Lebenszyklus mit Metro zu erreichen versucht? Also sprich, was muss auf der Bühne, Frontstage für den Kunden passieren? Und was müssen wir Backstage hinter den Kulissen durch Technologie und durch neue Prozesse erreichen? Ich halte das für den einzig möglichen Weg, um rauszukommen aus der Wahrnehmung, ich brauche die oder die Lösung und sie soll so oder so integriert sein in die Prozesse, versus was versuchen wir zu erreichen. Denn ansonsten haben wir keine Möglichkeit, die Erfolge daran zu messen und haben wenig Adoption, wenn wir crossfunktional und auch noch multinational mit 22 Ländern arbeiten. Der Trigger war Technologie. Die Umsetzung habe ich gestaltet über Kunde und Geschäftsziele.
Mhm. Darf ich noch zwischendurch eine Frage stellen, weil du meintest, also ich habe so viel darüber gesprochen und so wie ich das verstanden habe, wurdest du irgendwann mal gehört oder bist du tatsächlich zu eurer Geschäftsführung gelaufen und hast gesagt, so, jetzt müssen wir was vornehmen, weil ich nehme so wahr, unsere Kunden werden mit One-to-Many-Ansatz irgendwie, sagen wir mal so, begegnet. Wie hast du die Geschäftsführung oder die Etage, sozusagen die Führungsetage, sensibilisiert für das Thema? Wie wurdest du akzeptiert mit deiner Idee? Weil ich glaube, das ist der erste Schritt, wo viele schon scheitern.
Ich glaube, es ist wichtig zu sagen, dass unsere Vorstände und auch die CEOs in den Ländern und auch viele auf der Management-Ebene nicht davon überzeugt werden mussten, dass wir mehr personalisieren müssen, dass wir mehr stärker in eine One-to-One- oder One-to-Many-Kommunikation mit Kunden gehen sollen. Die Frage ist wiederum, wie? Also die Frage war nicht warum, das war klar, wie? Und was brauchen wir dafür? Mhm. Und sehr häufig gestaltet sich diese Transformation einfacher, wenn man auch in den Teams crossfunktional auch Botschafter und Botschafterinnen für die gleiche Idee findet, die auch mitziehen. Denn wenn man die Teams fragt, denkt ihr, dass wir kundenzentriert arbeiten, bekommt man, und das habe ich auch gehört aus den Teams, wir sind doch bereits kundenzentriert. Wir in unseren Produktteams stellen den Kunden in den Vordergrund. Wir machen auch UX-Research. Wir machen das bereits. Die Problematik oder die Herausforderung, die ich sah, war, dass dadurch, dass die Teams vertikal aufgestellt sind, ist die Schnittstellenfunktion, also wirklich die Customer Experience entlang der kompletten Journey in der Nutzung dieser digitalen Lösung aus Kundenperspektive, war nicht gegeben. Ein Beispiel, wenn ein potenzieller Kunde versucht, Kunde zu werden, durchläuft Kunde einen bestimmten Prozess. Dieser ist sowohl digital als auch analog durch digitale Lösungen unterstützt. Die Teams arbeiten an einzelnen Lösungen, aber das gesamte Ziel, wie tragen wir alle insgesamt dazu bei, dass wir mehr Kunden gewinnen oder dass wir weniger Kundenabsprünge haben, das war nicht gegeben. Und darüber sprach ich in meiner Rolle und bin sehr offen auf unseren CIO zugegangen und habe auch eine Idee gepitcht, wie wir das angehen können. Und alle Menschen haben das verstanden, denn sehr häufig fehlt eher ein Fokus oder auch jemand, der auf diese Dinge hinweist. Sehr häufig sehen die Menschen das bereits, sind aber in ihren digitalen Lösungen oder auch ihren Teams stark fokussiert auf das, was sie dediziert und einzeln zu erreichen haben.
Also Silo-Denken ist aus meiner Sicht in vielen Unternehmen vorhanden und das ist, glaube ich, eine der größten Hürden, um überhaupt Transformationsprozesse anzustoßen. Hier hätte ich vielleicht eine folgende Frage. Also so wie ich das verstanden habe, also der erste Schritt, du hast die Geschäftsführung oder den CIO, so wie ich das jetzt verstanden habe, überzeugt, dass wir überhaupt das benötigen. Wir brauchen kundenzentrierte Ansprache, und zwar wir brauchen eine Infrastruktur dafür, wir brauchen eine Technologie dafür, weil die Menschen rund um die Technologie, die waren überzeugt, ja, wir sollen da uns zusammenbringen oder halt unsere Köpfe zusammenbringen, um das Thema voranzutreiben. Wie war der zweite Schritt? Was hast du prozessual, teamtechnisch, Use Cases technisch angestoßen, um das Thema anzuschieben? Habt ihr vielleicht einen Assessment erstmal gemacht, um überhaupt zu verstehen, wo ihr steht, und wie ging es weiter?
Zunächst einmal haben wir, und das ist ein paar Jahre her, haben wir ein sehr kleines Team gegründet, das bestand aus 3 Mitarbeitern und mir, und haben uns genannt als das Team Omnichannel Customer Experience und haben versucht, als Schnittstelle und als Brückenbauer in die Produktteams reinzugehen, sie zu verstehen, wie sie arbeiten, ihre Backlogs zu verstehen und dann gemeinsame Ziele herauszuarbeiten. Also wie gesagt, das ist, wenn man Business- und Kundenbeziehungen sehr gut kennt, ist es relativ einfach, den Teams aufzuzeigen, wie sie erfolgreicher werden können, indem sie auch ihre Ziele erreichen. Und so haben wir einige Customer Goals definiert, haben sie mit den Teams abgesprochen, haben zunächst einmal eine Art Inventur gemacht, haben uns die Daten angeschaut, wie viele Kunden in bestimmten Prozessen bis auf die Kundenziele verlieren wir auf einem Weg und was ist unsere Opportunity?
Darf ich eine Zwischenfrage stellen? Also, und Customer Goals, das ist ja auch für die Zuhörer, damit sie einfach mal das für sich irgendwo notieren können, verstehen können, was wir da darunter meinen. Customer Goals, sprich ihre Journeys, also ihr Anliegen auf der Webseite, sodass beispielsweise jemanden habt, der sich für Produkt XY interessiert oder der ein Bestandskunde ist und nochmal einkaufen möchte, vielleicht kannst du da definieren, ja.
Genau. Also ein Kundenziel, und das war nicht nur bezogen auf die Webseite, wir haben uns zunächst einmal losgelöst von den Kanälen. Das war, ein Ziel war eine Acquisition Journey, jemand versucht, Kunde zu werden, oder eine Journey war eine Promotional Journey, also sprich, ich als Kunde möchte so schnell wie möglich über die Angebote erfahren. Und diese Journey haben wir zunächst einmal skizziert, rein theoretisch, und haben dann geschaut, mit welchen Kanälen würde der Kunde in Berührung kommen. Haben dann mit den Produktmanagern gesprochen von unseren digitalen Lösungen und haben gefragt, wie sie das sehen. Und haben über Daten versucht herauszufinden, was sind denn eigentlich die wichtigsten Journeys? Denn ich kann mir vorstellen, in vielen Unternehmen existieren ganz viele Kundenziele und auch Geschäftsziele. Womit fange ich an? Ist immer die Frage. Wir haben uns die ausgesucht, die für das Unternehmen am wichtigsten waren, weil wir dieses Wissen besaßen, aber auch gleichzeitig da, wo wir die größten Stellschrauben gesehen haben. Und in dem Zuge haben wir versucht, diese Silos aufzubrechen und über die Customer Journey die Daten zu ziehen, um aufzuzeigen, wo entstehen Lücken aus Kundenperspektive, wo brechen die Kunden ab und was sind die größten Stellschrauben mit dem wenigsten Aufwand, die wir schließen können. Und vorrangig kam heraus, dass es am einfachsten war, natürlich über digitale Kanäle das abzubilden. Und dadurch und gleichzeitig haben wir auch Länder mit ins Boot geholt, weil unsere Umsetzung der Marketingkampagnen und der Kommunikation in den Ländern stattfindet. Das heißt, wir hatten ganz viel Überzeugung zu leisten, was relativ einfach ist, wenn wir Daten aufzeigen, denn das ist das, was natürlich unsere CRM- und Marketing-Experten sehr gut verstehen und auch die Chance für sich selber darin sehen, auch erfolgreicher auszusehen. Das dürfen wir nicht aus den Augen verlieren in diesem Spiel.
Ja, bei mir sind noch jetzt 2 Fragen aufgeploppt. Also erstens Stichwort Use Case bzw. Kunden-Journeys. Wie seid ihr da genau vorgegangen? Habt ihr gemeinsam die Journey gemappt oder was war der Ansatz dabei?
Ich erzähle etwas mehr aus der Vergangenheit über die Journey zunächst einmal. Und ich glaube, das gibt mir eine gute Möglichkeit, einen Schwenk zu machen nach den Journeys oder nachdem wir das aufgezeigt haben, dieses Potenzial, bekam ich die Möglichkeit und das Vertrauen seitens des Unternehmens, einen Bereich zu übernehmen, wo die Technologien rund um Marketing, Kommunikation verankert sind. Und dadurch konnte ich eine stärkere Transformation der Art und Weise, wie wir komplett das Marketing und Kommunikation mit Kunden gestalten, vorantreiben. Mhm. Und in diesem Zuge war das Wissen und die Learnings aus dieser puren CX-Arbeit waren extrem wichtig. Gleichzeitig haben wir das etwas größer aufgezogen und haben uns zunächst einmal datengetrieben, die Lebensphasen, Lebenszyklusphasen eines Kunden gebaut, zusammen mit dem Team, so dass wir 5 Phasen insgesamt hatten. Und danach hatten wir die Use Cases definiert, die in diese Phasen reinpassen. Das ist keine Raketenwissenschaft, jedes Unternehmen hat sie, das sind manchmal 5, manchmal 3, manchmal 7, also es ist nicht entscheidend, wie viele. Mhm. Und aus dieser Research-Arbeit heraus, aus dieser Datenarbeit heraus entstanden 17 Use Cases, die dann in der jeweiligen Phase zu berücksichtigen waren, wie zum Beispiel ein Use Case rund um Customer Retention, wie gewinne ich den Kunden zurück, wie kann ich vorhersehen, dass der Kunde vielleicht abspringt, Acquisition oder Prospect oder Lead Management ganz vorne. Und da haben wir ganz klar zunächst einmal über die Definition der Ziele, der Kennzahlen geschaut und zusammen mit den Ländern, und das ist sehr, sehr wichtig, priorisiert, was sind die wichtigsten. Und die wichtigsten waren die 5 Stück, die wir jetzt genau herausarbeiten, bezogen auf die Customer Journey mit dem Wissen der Länder.
Okay, habe ich das richtig verstanden? Ihr habt einen großen Datenbestand, ja? Und dann habt ihr im Endeffekt diese ganzen Daten geclustert, dann habt ihr irgendwelche Ähnlichkeiten gesehen und dann habt ihr im Endeffekt gesagt, okay, wir haben unglaublich viele User, weiß ich was, zum Beispiel sind sie sogar meistens weiblich, die einen Schwerpunkt Retention haben, ja, so die, weiß ich was, immer wieder mal einkaufen, wenn Weihnachten kommt, dann wird ganz viel eingekauft zum Beispiel, ja, so, das ist nur so ein bisschen Spinnerei, ja, und dann habt ihr das einfach mal gesehen, dann habt ihr daraus aus diesen Daten auch eine mögliche Journey gebaut oder ein mögliches Potenzial für einen Use Case gebaut, ist das richtig, also das war der Ansatz?
Nicht ganz. Zunächst einmal hatten wir die Definition festgelegt, zusammen mit dem Business, was sind die unterschiedlichen Lebenszyklus eines Kunden. Das heißt, ein Kunde kann durchaus ein potenzieller Kunde sein, also noch nicht Kunde sein. Und wenn wir aber eine gute Kommunikation, ein gutes CRM machen, rutscht der Kunde aus diesem Segment dann zukünftig in ein Growth-Segment. Zum Beispiel. Mhm. Das haben wir als erstes gemacht. Wir haben ganz genau definiert, um zunächst einmal zu verstehen, wie viele Kunden haben wir in den jeweiligen Segmenten. Mhm. Das ist das eine. Gleichzeitig, also diese stärkere Kundenzentrierung, die du ansprichst, also welcher Kunde macht was und kauft wie oft, das machen wir separat. Und zwar, wir differenzieren unsere Kunden, so sind unsere Zielgruppen nach sogenannten Horecas, also Hotel, Restaurants und Caterings, Trader, Kiosk um die Ecke oder eine Tankstelle oder ein Kunde, der zum Beispiel eine Anwaltskanzlei führt.
Mhm. Also drei Segmente. Meistens sind es B2B-Kunden, verstehe ich das richtig?
Es sind absolut, genau so ist es. Wobei unsere Herausforderung, das macht auch unser Modell so spannend, darin besteht, dass wir zu den Kunden als Personen sprechen, immer in einem Business-Kontext bezogen auf das Geschäft, das sie führen. Ja. Das bedeutet, dass wir immer zu Personen, der zum Beispiel ein Restaurantbesitzer ist, sprechen, immer zu Personen. Das gibt uns die Möglichkeit, personalisiert anzusprechen, aber in dem Kontext verbunden mit dem Restaurant, das bei uns registriert ist. Mhm. Das heißt, das ist eine separate Analyse. Und das differenziert unsere Use Cases. Das bedeutet, ein Use Case für einen potenziellen Kunden kann sowohl auf einen Restaurantbesitzer ausgerichtet sein, muss aber auch diese Person ganz anders ansprechen, als wenn es ein Use Case ist, wenn ein Kioskbetreiber sich eine Metrokarte holen möchte. Mhm. Das differenzieren wir in dem Use Case, aber diese ursprüngliche Arbeit wen haben wir eigentlich da und wie segmentieren wir heute, war extrem wichtig, weil wir das ja als Input genutzt haben, wie wir unsere Customer Data Plattform aufsetzen, aber da will ich nicht vorgreifen.
Eine kurze Frage zum Thema Personalisierung, zum Thema Kundensegmentierung, dann können wir gerne in das Thema Technologie reinspringen. Und zwar, du hast jetzt häufig das Thema Persona genannt. Bildet ihr tatsächlich auch Personas, so dass du sagst, also einer der Arbeitspakete bei der Definition der Use Cases war auch das Thema Persona-Bildung, Persona-Aufzeichnung, irgendwo Abspeicherung, immer wieder mal rausholen, iterativ anpassen und Ähnliches.
Wir haben eine extrem starke Expertise in diesem Bereich und das zeigt auch, dass das Thema User Experience auch extrem wichtig ist in unseren digitalen Produkten. Wir haben eine dedizierte UX-Unit, die sich damit beschäftigt und die ihre UX-Spezialisten und auch Researcher entsendet in die Teams, je nach Bedarf, so dass je nach einer Lösung oder je nach Zielgruppe einer Lösung eine Persona gebildet wird, das sehr häufig zusammen in der Zusammenarbeit mit einem Land, um einfach die Nutzer, die die Lösung nutzen werden, besser zu verstehen. Das können sowohl unsere Kunden sein, also Restaurantbesitzer oder andere. Das können aber auch unsere eigenen Mitarbeiter sein, weil einige Lösungen unseren Mitarbeitern zur Verfügung gestellt werden, damit sie auch ihre Jobs optimierter machen können. Das heißt, wir haben dedizierte UX-Researcher, die Personas bilden, die wir nutzen können. Aber ohne Persona läuft kein Use Case und kein Journey. Das bedeutet, wir versuchen uns, auch wenn das Mindset-Change ist, auch für jeden von uns, in die Lage eines Kunden hineinzuversetzen, denn jede Customer Journey muss komplett aus Kundenperspektive gestaltet werden und darf nur ein Kundenziel verfolgen und nie mehrere. Da habe ich schon unterschiedliche Beispiele gesehen und bin Folge da der richtigen Methode immer sehr, sehr stringent.
Okay, super. Also, ich versuche jetzt sozusagen zusammenzufassen. Im ersten Schritt war die Awareness da, wir müssen kundenzentriert arbeiten. Im zweiten Schritt habt ihr die Daten angeguckt, ihr habt Cases definiert, ihr habt Personas definiert und dann habt ihr die Kanäle identifiziert, auf denen diese Use Cases einfach umsetzbar sind. Das sind ja auch meistens digitale Kanäle, weil bei den digitalen Kanälen hast du relativ schnellen Zugang zu den Daten, die du dann wieder verwerten kannst, etc. pp. Genau. Und jetzt lass uns mal über die Technologie sprechen, weil ich glaube, in diesem ganzen Universum spielt schon Technologie eine große Rolle, denn irgendwo muss es abgelegt werden, irgendwo muss es rausgeholt werden, irgendwo muss es aktiviert werden. Kannst du vielleicht hier erläutern, zu welchem Schritt habt ihr die Technologie aktiviert und wie habt ihr sie aktiviert?
Ja, danke für die Frage. Ich glaube, das ist eine Frage, die ganz viele Menschen bewegt, denn ich könnte mir nicht vorstellen, wenn wir in der Reihenfolge das anders gemacht hätten mit der Technologie, würde ich nicht wissen, von wo oder von welcher Basis wir die Anforderungen an die Technologie und an unsere zukünftige Architektur ableiten würden. Ich weiß, dass das häufig, und ich halte das auch für sehr bedenklich, sehr stark häufig mit der Technologie angefangen wird und ein Unternehmen X sagt, ich möchte jetzt die und die Lösung, weil mit der und der Lösung habe ich eine Idee, möchte ich das und das erreichen. Das wird dann implementiert und danach fragen sich viele Nutzer, was soll ich jetzt damit machen? Wenn man das ganze Spiel umdreht, so wie wir das gemacht haben, stellt sich die Frage gar nicht, was sollen wir jetzt damit machen, weil die Use Cases ja den Weg vorgeben. Das bedeutet, wir haben von den Use Cases, von den 17, aber mit Fokus auf die Top 5, haben wir unsere Business- und Kundenanforderungen abgeleitet. Gleichzeitig hat ein anderes Team parallel daran gearbeitet, eine Inventur unserer jetzigen Architektur zu machen, ein Zielbild, was noch ein paar Jahre vor uns liegt, zu definieren, aber auch ein MVP-Bild, also Minimum Viable Product. Was für ein Schnitt der Architektur brauchen wir, um den ersten Use Case in einem Land und danach folgend anderen Ländern umzusetzen? Was sind die minimalsten Anforderungen? Deswegen ist eines der Learnings ist, die Use Cases nicht groß zu machen, nicht versuchen, mehrere Kanäle sofort zu integrieren, auch wenn es wenn wir das so unbedingt möchten, weil wir denken, dass wir ja einen Mehrwert für Kunden schaffen. Denn ansonsten dauert es sehr, sehr lange, bis wir dem Top-Management erste Ergebnisse zeigen können. Mhm. Und das Verständnis und diese Sensibilität, warum bestimmte Dinge ihre Zeit brauchen, ist manchmal nicht da, weil die Menschen das ja nicht tagtäglich tun. Das bedeutet, Anforderungen von Use Cases abgeleitet, diese in den Prozess integriert und dann in dem Prozess geschaut und analysiert und in den Markt reingefragt, welche Lösung am besten passen würde in einem gezielten Prozess zusammen mit unserer Einkaufsabteilung, so dass wir danach ganz klar wussten, zwei Lösungen brauchen wir rund um Marketing Automation und Customer Data Platform, denn wir wollten ja unsere transaktionalen Daten, die Interaktionsdaten und unsere Kundenstammdaten zusammenbringen, um personalisierte Kampagnen zu machen, auch mit einem Fokus darauf, dass wir effizienter werden für unsere Mitarbeiter, damit sie sich stärker auf die Datenanalyse fokussieren können und nicht auf die Umsetzung der Kampagne selber, die sehr aufwendig heute ist.
Vielleicht nochmal dazu, bevor wir sozusagen zu der Benennung der Technologien kommen. Wie, also du hast ja ein Team, aber ihr seid ja zentral, ne? Und du sagst, ihr habt ja über 20 Märkte, so wie ich das gerade verstanden habe. 22 hast du gesagt, oder?
Korrekt.
Genau. Und wie integriert ihr dieses Wissen weiter? Weil ihr könnt ja nicht überall draufschauen, ob die Use Cases richtig aktiviert wurden, ob die Kundendaten richtig gemanagt werden, ob die richtigen Kanäle aktiviert werden, ob die Kampagnen richtig ausgewertet werden, ob die Daten angereichert werden und Co. Wie wird das dann gemacht? Also wie managst du das Thema, so dass es irgendwie nicht so, so übertrieben gesagt ins Chaos ausbricht und jeder macht, was er will und dann musst du nochmal aufräumen?
Wow, ich habe ganz viele Antworten auf diese eine Frage. Ich strukturiere sie in meinem Kopf. Zunächst einmal habe ich das große Glück, mit einem sehr erfahrenen Team zusammenzuarbeiten, die auch ganz viele Fäden, von denen du gerade gesprochen hast, nicht nur in der Hand halten, sondern auch die Expertise mitbringen, um die Länder mitzunehmen. Es ist ganz viel Arbeit, die sich darauf bezieht, über Jahre eine positive Reputation durch Beratungsleistung an die Länder aufgebaut zu haben. Und das genießt mein Team. Und das haben wir in diesem Prozess genutzt. Zum einen gibt es gestaltet das Team seit mehreren Jahren für 14 Länder aus unserem Portfolio die Umsetzung der Kundensegmentierung und einzelner Kampagnen zentral. Das bedeutet, über Jahre ist das Team so zusammengewachsen, dass wir das von den Ländern übernahmen. Das bedeutet, dass wir sehr gut feststellen können, was passiert in den Ländern und welche Standards können wir darüber definieren. Also wir glauben, dass natürlich ist es klar, dass Marketing und auch durch Sprache und durch die Kenntnis der Kunden lokal ist. Aber es gibt bestimmte Themen und Prozesse, die man zentral abbilden kann, um den Ländern die Hände zu befreien. Das haben wir über Jahre gemacht. Erster Punkt. Das heißt, wir hatten einen guten Überblick darüber, auch über unsere größten Länder in unserem Portfolio. Zweiter Punkt ist der Co-Creation-Ansatz. Von Anfang an zusammen mit unserem Business-Stakeholder Länder involvieren in den kompletten Prozess von der Definition des Use-Cases, Mitgestaltung der Journey, aber auch gleichzeitig Priorisierung, so dass am Ende wir, natürlich können wir das nicht mit 22 Ländern machen, aber wir hatten von unseren Top 4 Ländern, die auch unterschiedliche Ausprägung unserer Businessmodelle abdecken, hatten wir ein Buy-in, ein Lean-in und alles, was wir dazu brauchen, um die Länder mitzunehmen. Und aus diesen Ländern heraus entstand dann danach eine Roadmap, die es uns viel leichter macht, unsere Energie weniger auf Überzeugung zu verwenden, sondern vielmehr auf die Umsetzung.
Okay, also die arbeiten im Endeffekt selbstständig und ihr habt wahrscheinlich irgendwelche Catch-ups im Laufe des Jahres, wo nochmal das Ganze reflektiert wird. Ihr sprecht über die Umsetzung und leitet gemeinsam die weiteren Maßnahmen ab.
Genau, und zusätzlich haben wir bei jedem Land, das live geht mit der neuen Technologie, haben wir ein Trainingsprogramm, ein Enablement-Programm, das wir vor Ort umsetzen. Und es gibt mit jedem Land in der Umsetzungsphase, weil wir das zentral für sie umsetzen, auch ein Daily. Und es gibt mit jedem Land unter den Ländern auch ein Community Call einmal im Monat. Das heißt, es ist kontinuierlich ganz viel Kommunikation da, weil wir über Jahre gelernt haben, es funktioniert einfach nicht, wenn wir einfach eine technische Lösung den Ländern zusammenstellen oder hinstellen und dann davon ausgehen, dass sie das nutzen können. Dadurch kriegen wir die Menschen nicht dazu, das zu nutzen.
Ja, ihr arbeitet mit einer CDP, ne? Mit einer Customer Data Plattform. Ist das von Adobe, glaube ich, oder?
Genau, das ist die neueste Integration, die wir machen. Aber die komplette Landschaft der Marketingtechnologie geht über die Customer Data Plattform hinaus. Das bedeutet, dass am besten lässt sich das zeigen am Beispiel eines Use Cases, wie zum Beispiel ein Use Case Cross- und Upsell. Das heißt, wir bieten dem Kunden die Möglichkeit, basierend auf den Produkten, die er oder sie gekauft hat, weitere Produkte oder Empfehlungen. Denn wir haben ja alle Kundendaten und wir haben zusätzlich unsere Teams, auch in meinem Bereich, die an den Algorithmen für Produktempfehlungen arbeiten. Allein für Deutschland werden 80.000 Produkte analysiert, um zielgerichtete Angebote für dich, Lene, die anders sein werden als für mich, zur Verfügung zu stellen. Das bedeutet, dass so ein Use Case fußt auf unterschiedlichen Integrationen, die über die Customer Data Plattform hinausgehen. Und wenn wir dann dem Kunden noch einen Coupon anbieten, ist das noch eine weitere Integration. Deswegen ist es sehr wichtig, ein Use Case am Anfang, um Erfolg zu zeigen, so schlank wie möglich zu halten und dann sukzessive aufzubauen, weil es weitere Datenpunkte sowohl in der Customer Data Plattform als auch in der Integration der Kampagne benötigt.
Und welche Integration wäre notwendig? Ich glaube, also ich denke jetzt so gerade so an Use Case. Ja, du hast im Endeffekt für die Personalisierung brauchst du zum einen das Thema Data Management, also das muss halt eine Plattform, wo du die Daten ablegst und aktivierst. Dann brauchst du eine Journey Building Komponente, also im Sinne von zu welchen Triggern, auf welche Journey Stufe ich wie meine Kunden aktiviere. Das dritte, du brauchst auch irgendeine Schnittstelle zur Markt Tech, also zu den ganzen, weiß ich was, Display-Kanälen dieser Welt wie Trade Desk, Criteo und bliblablub. Dann brauchst du wahrscheinlich eine Schnittstelle zu deinem CRM-System, zu irgendwelchen Clouds und ähnliches. Wie habt ihr das alles anhand eines Use Cases strukturiert, so dass man an alles denkt? Weil irgendwann mal irgendwo wird eine Lücke aufgedeckt, wo man sagt, oh, darüber haben wir gar nicht nachgedacht und jetzt haben wir ein Problem, das ist zu fragmentiert, jetzt ist es zu spät, das zu integrieren. Wie seid ihr da vorgegangen?
Ja, auch da denke ich, hätten wir den ersten Use Case nicht gehabt, wäre es sehr schwierig, eine Entscheidung zu treffen, was integrieren wir als welches, als erstes und wann, weil wir natürlich auch länderbezogen vorgehen. Der Use Case und die Journey für den Kunden und der Prozess hinten Backstage, also sprich das Blueprinting, das Service Blueprinting, was muss auf unserer Seite technologisch passieren, haben diese Antworten vorgegeben. Das bedeutet, genauso wie du sagst, wir brauchen Stammdaten, wir brauchen transaktionale Daten. Wenn ich zum Beispiel eine Journey baue, gekauft oder nicht gekauft, dann brauchen wir transaktionale Daten und Anbindung an das jeweilige System, das diese Daten im Hintergrund ausgehend von der Journey überprüft. Also die Daten haben wir gebraucht und dann müssen wir zum Beispiel prüfen, ist der Kunde vielleicht steht auf einer Blacklist und soll die E-Mail nicht bekommen. Also wir sind im Bereich und auch Content Management war ein Thema. Deswegen ist es extrem wichtig, sich auf einen Kanal zu fokussieren. Das bedeutet, wir haben jetzt uns auf einen Kanal fokussiert, E-Mail bei der ersten, und wissen ganz genau, dass wir iterativ vorgehen müssen, um weitere Kanäle mitzunehmen. Würden wir zum Beispiel jetzt noch unsere App mit dazu nehmen, würden wir jetzt noch weiterhin unsere Webseite personalisieren, würde es bedeuten, noch komplexer und noch mehr Integration. So klein wie möglich, auch wenn in der Organisation vielleicht auch die erste Wahrnehmung sein wird, es ist einfach. Und ja, wir hatten auch unsere ja, Probleme oder Herausforderungen auf dem Weg, dass wir festgestellt haben, ach, das funktioniert ja so oder so nicht. Ich kann mir nicht vorstellen, ob wir ausgehend von dem, was wir versprochen haben, das so machen würden, wenn unser Use Case viel, viel größer wäre. Ich muss aber auch dazu sagen, wir haben von Anfang an einen vollen Fokus auf Owned Media. Mhm. Das heißt, wir machen nicht paid, ja, in diesem Konstrukt und auch nicht earned, sondern wir machen Owned Media, weil wir zunächst einmal den Fokus darauf haben, wie kapitalisieren wir die Daten, die wir haben, und wie bekommen wir wie kommen wir näher dieser Vision von 360 Grad Blick auf den Kunden.
Aber das ist die Ambition, dann weiter zu gucken, oder wollt ihr euch erstmal da beschränken, um nicht das ganze Thema zu groß zu machen?
Ich muss dazu sagen, und hier spricht die Marina nicht in der jetzigen Rolle, sondern ich hatte ja bei der Metro in meinen 12 Jahren ganz viele, viele Rollen und in meiner Branding- und Marketingzeit auch Paid Media, auch weltweit für Kampagnen, Länder unterstützt und gesteuert. Es ist nicht einfach, in dem B2B-Umfeld als Großhändler ohne große Streuverluste Paid Media zu machen. Und man muss sich schon sehr genau Gedanken darüber machen, was ist meine Zielsetzung, auf welche Conversion optimiere ich tatsächlich. Wir haben sowohl Ads gemacht, auch Display gemacht. Wenn wir auf reine Awareness oder Branding aus sind, dann macht das definitiv Sinn für bestimmte Kampagnen. Das ist komplett Ländersache und sie entscheiden auch sehr gezielt, je nach Aktion, was gemacht wird. Und deshalb fokussiert sich unser Stack und auch unser Anliegen jetzt bei der Transformation vorrangig auf Owned Media.
Okay. Kannst du vielleicht noch zwei Wörter dazu sagen, wie viele Systeme sind circa in diesem Stack dabei? Und sind sie irgendwo runtergeschrieben, damit man das auch, weiß ich was, an Data Engineering oder sonst wohin übergeben kann?
Hierzu zunächst einmal, wir haben das komplett, und deswegen ist es extrem cross-funktional, die ganze Initiative. Das haben wir zusammen mit unseren Architekten und Engineering gemacht. Das bedeutet, es ist keine theoretische Übung von ein paar Menschen, die sich irgendwo einschließen und dann sagen, ja, so wird die Welt morgen aussehen, sondern es ist vielmehr eine absolut kollaborative Arbeit mit vielen Menschen, die zunächst einmal die Inventur gemacht haben, geschaut haben, was haben wir, wie ist das heute integriert. Wir hatten auch Unterstützung von unserem Implementierungspartner, die auch einen externen Blick darauf geworfen haben. Wir haben mit unseren Solutions-Architekten gearbeitet, mit Engineering zusammengearbeitet. Sowohl das Zielbild als auch das MVP-Bild sind dokumentiert. Und jetzt mit weiteren Schritten stellen sich die Frage, welche weitere Solution haben wir auf dem Weg, die wir zu integrieren haben. Ich wüsste jetzt nicht die komplette Anzahl, aber ich würde mal grob aussehen, wir sprechen wahrscheinlich also über mindestens 20 Lösungen, die eines Tages alle mit reinspielen, aber es sind viel mehr, weil es natürlich auch um Sortimentsbildung geht. Und es geht auch darum, welche Lösungen sind überhaupt nicht da und für welche haben wir momentan noch einen manuellen Workaround.
Okay. Marina, wir sind schon langsam am Ende unserer Zeit. Da hätte ich noch eine fachliche Frage. Und zwar, welche Aha-Momente hattest du im Laufe dieser Zeit? Und wie viel Zeit ist da vergangen?
Ja, gute Frage. Ich glaube, von der ersten Discovery bis zum Go-Live sind, also wirklich Prototypen auf dem bestehenden Tech-Stack sogar bauen, sind insgesamt so 1,5 Jahre vergangen.
Und okay, aber das ist noch kurz, muss ich sagen.
Ich bekomme immer wieder zu hören, ja, da wart ihr schnell. Wir waren extrem ambitioniert und hatten auch viele Menschen, die auch an diese Idee geglaubt haben, auch das Investment dafür freigegeben haben. Ja, definitiv. Und Aha-Momente sind es, ja, die Menschen in dem bestehenden Team haben ja ihre aktuellen Aufgaben und Vollzeitjobs. Und wir kommen mit neuen Themen und wir kommen dann noch mit weiteren neuen Themen, die sehr spannend sind. Keiner hat bisher je gesagt, ach, das ist mir zu viel. Klar, es gab auch Stimmen und da habe ich auch gelernt, nicht überfrachten, wie holen wir Hilfe von außen, auch fachlich und inhaltlich. Aber gleichzeitig habe ich Menschen erlebt, die sehr hungrig darauf waren, neue Dinge zu gestalten, auch wenn es für einige bedeutet hatte, dass einige der Lösungen in der Zukunft dekommissioniert werden und auch nicht mehr existieren, aber viele hatten Hunger auf Neues. Kommunizieren, 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 das ist ein Aha-Effekt. Auf unterschiedlichen Ebenen, was auch sehr häufig bedeutet, auch mal in die Tiefe zu gehen, aber auch gleichzeitig, um Menschen mitzunehmen, irgendwo ganz, ganz oben zu fliegen auf einer Metaebene. Was ist Marketing Automation? Was bekomme ich dafür? Was ist mein Mehrwert? Ganz, ganz viel reden. Und ich glaube, es braucht Menschen, die sich genauso wie ich als Brückenbauer verstehen zwischen der Tech-Welt, der Geschäfts-, also der Business-Welt und der Kundenwelt, um alle mit ins Boot zu holen und von Anfang an auf diesen schnell rasenden Zug draufzuspringen.
Ja, was würdest du denjenigen da draußen empfehlen noch, vielleicht so ein Megatipp to go sozusagen, die auch das Thema jetzt langsam anfassen und angehen wollen, das Thema digitale Transformation, was eigentlich sehr groß ist? Ja.
Ich glaube, die wichtigste Währung ist Energie und die wichtigste Währung ist Vertrauen in sich selber. Ich würde nie mit Technologie starten und auch wenn es Widerstände gibt und auch wenn Menschen überzeugt sind, wir brauchen jetzt eine technologische Lösung, würde ich jedes Mal empfehlen, Kunde und Business, was wollen wir erreichen? Das ist die wichtigste Frage. Also, where do you want to win? Und wenn man grob eine Idee hat und die Richtung hat, dann kann man die technologischen Anforderungen daraus ableiten. Ich würde nie anders starten.
Okay, super. Also liebe Leute da draußen, denkt vordergründig an eure Kunden und dann habt ihr Erfolg sozusagen. Sehr gut. Marina, ich habe noch in meinem Podcast zwei Schlussfragen immer wieder mal. Erstens, wo können wir uns weiterbilden zu diesen Themen? Gibt es überhaupt Ressourcen, wo man sich zum Thema digitale Transformation bilden kann? Was würdest du da empfehlen?
Oh, das ist eine gute Frage. Ich habe mir ganz viel Wissen besorgt oder auch ganz viel gelesen bei Gartner und Forrester. Mhm. Häufig hat man Zugänge, aber es gibt auch ganz viele kostenfreie Ressourcen dazu, um einfach mal zu verstehen, allein die unterschiedlichen Arten von Customer Data Plattformen, also welche Lösungen gibt es, wie viele sind stärker B2B, welche sind B2C. Eine sehr, sehr gute Ressource. Ansonsten, was ich immer wieder gerne nutze, sind die Kurse von Coursera, die ich sehr spannend finde und die auch nochmal andere Einblicke geben und auch ganz viel Netzwerken und Leute fragen, wie habt ihr das eigentlich gemacht?
Challenge Time.
Cool, zum Stichwort Netzwerken. Jetzt haben wir unsere Challenge Time. Wen würdest du nominieren, wenn ich unbedingt einladen soll, zu irgendeinem digitalen Thema zu sprechen?
Ich würde unbedingt meine sehr geschätzte Kollegin von Comstar, die Karin Maurer, empfehlen. Sie hat eine großartige Karriere im digitalen Umfeld hingelegt. Sie hat eine sehr, sehr starke Story zu erzählen und sie treibt auch die Markenentwicklung in den digitalen Kanälen von Comstar voran. Absolut ein Muss.
Super, vielen Dank für die Empfehlung. Ich freue mich immer über die weiblichen Superheldinnen. Und Marina,